da in den Vitrinen?
Das sind die amerikanischen Münzen. Die Münze oben links ist der Doppeladler. Aber er ist bei Weitem nicht so viel wert wie der gestohlene Adler.
Wieso ist der gestohlene Doppeladler eigentlich so viel wert? Eine Viertelmillion Dollar. Unglaublich.
Was treiben diese Bengel in meinem Arbeitszimmer? Suchen Sie sich etwa die nächste Münze aus, die Sie stehlen wollen?
Ihr Neffe hat uns hereingelassen, Sir. Wenn wir Ihnen bei der Suche nach dem Adler helfen sollen, müssen wir wissen, wie der aussieht. Würden Sie uns bitte sagen, wie...
Mir bei der Suche nach dem Adler helfen? Nicht auf 100 Schritte würde ich euch vier an meine Münzen heranlassen. Raus aus meinem Haus! Auf der Stelle! Raus! Raus!
Aber Ihr Neffe...
Mein Neffe ist ein Lügner. Euch einen Auftrag erteilen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Raus!
Onkel Jarvis, was ist denn los? Was machst du? Du willst Justus und seine Freunde doch nicht schlagen.
Ich habe keine Ahnung, was dein Bruder und du ausgeheckt haben. Aber ich wünsche, dass diese kriminelle Jugendbande mein Haus sofort verlässt.
Es tut mir leid, Jungs. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er scheint Gedächtnisstörung zu haben. Vorhin hat er mir noch ausdrücklich befohlen, euch anzurufen und herzubestellen.
Der Verlust des Doppeladlers hat ihn schwer getroffen.
Nichts für ungut. Ich rufe euch an, wenn er sich's anders überlegt hat.
Okay, Willard. Wir gehen jetzt.
Ich melde mich dann bei euch.
Ja, ist gut.
Na sowas. Vergisst der Alte doch tatsächlich, dass er uns beauftragen wollte, den Adler zu suchen.
Ich weiß nicht. Mir kam der Opi gar nicht so vor, als hätte er eine Mattscheibe.
Mir auch nicht, Peter. Aber vielleicht irren wir uns.
Justus, Bob, Peter und Paul machten sich nun daran, den Wagen von Pauls Vater gründlich zu durchsuchen. Sie hofften herauszufinden, womit die Fensterscheibe zerstört worden war. Aber alles, was sie nach langem Suchen fanden, war ein kleines Stückchen Blei.
Was ist denn das?
Sieht aus wie die kleinen Bleigewichte, die man zum Beschweren an einer Angelschnur hängt.
Da ist einer draufgetreten und hat das Ding platt gedrückt.
Nein, Moment mal, das ist kein Blei. Und es war hohl, bevor es platt gedrückt wurde.
Auf jeden Fall kann man damit keine Glasscheibe durchschlagen. Dafür ist es nicht groß und nicht schwer genug.
Wir nehmen es mit. Vielleicht hat es doch eine Bedeutung. Wir fahren jetzt zum Schrottplatz zurück.
Als die drei Detektive zum Schrottplatz zurückkamen, wurden sie von Tante Mathilda erwartet. Sie befürchteten bereits, nun kräftig arbeiten zu müssen. Doch die wortgewaltige Tante Mathilda hatte lediglich eine Information für sie.
Es seid ihr ja endlich. Mr. Willard Temple hat angerufen. Sein Onkel hat sich nun endgültig dagegen entschieden und es tut ihm leid. Und mir ist völlig schleierhaft, was das soll.
Oh je. Und ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausrückt.
Du, Tante Mathilda, hast du heute irgendjemand auf dem Baugelände gesehen, der sich irgendwie auffällig benahm?
Jemand, der sich auffällig benahm? Nein.
Da war vielleicht jemand am Telefonmast.
Am Telefonmast? Der Monteur natürlich, sonst niemand.
Wann war das?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ihr wart noch da. Oder wart ihr gerade weg? Wer achtet schon auf so einen Telefonmonteur?
Danke, Tante Mathilda. Kommt, Freunde.
Justus, was soll das mit dem Telefonmonteur? Meinst du etwa, der war gar nicht von der Telefongesellschaft?
Sondern jemand, der mal von oben in den Schrottplatz reinsehen wollte?
Das weiß ich nicht. Ach, tut mir leid. Befassen wir uns mit dem Hauptproblem. Ist der Mann auf dem Rennrad derjenige, der die Autoscheiben zertrümmert? Und wenn er es ist, wie geht er dabei vor? Was ist sein Motiv? Und wieso weiß er immer, wo er vorsichtig sein muss, damit die Polizei ihn nicht erwischt?
Ist das alles, was wir bis Montag zu klären haben, Justus?
Mehr können wir nicht tun, Bob. Und vor Montag passiert ohnehin nichts. Der Automarder schlägt ja nur montags und mittwochs zu.
Ja, und wie erfahren wir mehr über den Burschen auf dem Rennrad?
Dafür nutzen wir die bewährte Methode, Kollege. Wir setzen die Telefonlawine ein. Es muss Dutzende von Zeugen geben, die den Burschen gesehen haben.
Wieder setzten die drei Fragezeichen die Telefonlawine in Gang. Die Frage an die Kinder von Rocky Beach lautete: Wer hatte den Mann auf dem Rennfahrrad gesehen, der montags und mittwochs in der Abenddämmerung durch die Straßen von Rocky Beach fuhr? Und war irgendjemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hatte der Mann auf dem Rennrad irgendetwas Auffälliges getan?
Anrufe über Anrufe. Der Bursche wurde wirklich von vielen gesehen.
Ja, schalt doch mal den Anrufbeantworter ein. Ich möchte hören, was unsere Freunde melden.
Pass auf, Peter. Hier ist eine typische Meldung.
Mhm. Olive Street, Bereich 900. Der Mann auf dem Rennrad kam am Mittwoch hier durch. Ich hatte den Eindruck, er zog etwas unter seinem Trikot hervor. Und da splitterte das Fenster in einem Chevrolet. Mehr konnte ich nicht beobachten.
Oder der hier.
Hier Olive Street, 700er Hausmann. Der Bursche auf dem Rennrad mit Schützern und all dem Zeugs fuhr mit einem grünen Mercury vorbei. Und dann zersprang ein Fenster. Ich konnte aber nicht sehen, ob der Radfahrer etwas tat.
Wisst ihr was? Ich hab's. Der Kerl schießt mit einer Luftpistole um sich. Er verschießt kleine Bleistücke und die haben eine solche Wucht, dass dabei Fensterscheiben zerspringen.
Bob?
Ja.
Ja, ich glaube, du hast recht. Er zieht die Pistole unter seinem Trikot hervor und schießt. Das dauert nur Sekunden und geht völlig lautlos vor sich.
Ja, und ist im Halbdunkel nicht zu sehen.
Bravo, Bob!
Ist noch eine Meldung auf dem Band, Justus?
Naja, eine müsste noch drauf sein.
Olive Street, 300er Nummern. Der Mann auf dem Rennfahrrad beschleunigte plötzlich und fuhr in eine Seitenstraße. Es hat ausgesehen, als ob er flüchtete.
Jetzt wird mir alles klar. Er ist tatsächlich geflüchtet. Weil ihn niemand gewarnt hat.
Gewarnt? Wieso denn? Ja, und vor allem wie?
Über Kopfhörer.
Was? Über Kopfhörer? Wie geht das denn? Ja,
ganz einfach. Auf den Gepäckträger hat er einen Rucksack. Und darin steckt ein Radio, mit dem er Amateurfunk, also CB, empfangen kann.
Du meinst, er hört den Polizeifunk ab?
Na klar, Bob. Deshalb weiß er immer Bescheid, wo die Polizei auf der Lauer liegt, um ihn zu erwischen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn er uns auch abhören würde.
Was? Du spinnst ja.
Er könnte unser Telefon abhören. Aber das klären wir später. Zunächst müssen wir herausfinden, warum der Radfahrer die Autoscheiben zertrümmert.
Er hat was gegen Autos.
Oder gegen Autoscheiben. Oder er ist ganz einfach ein Vandale, dem es Spaß macht, etwas zu zerstören.
Oder der hat sie nicht alle.
Glaube ich nicht.
Ja, dann weiß ich nicht weiter. Aber du bist ja unser Genie. Du müsstest es doch wissen.
Na, Freunde. Fragen wir uns doch mal, wer eigentlich von diesen Untaten profitiert.
Profitiert? Na, wer profitiert schon von einer kaputten Scheibe? Hey, Moment mal. Moment mal, die Hersteller von Autofenstern. Ja, glaubst du denn, dieser Bursche ist im Auftrag der Automobilindustrie unterwegs?
Unsinn, Peter. Das hat nichts mit der Industrie zu tun, sondern allenfalls mit dem Ersatzteilhandel. Ich denke an die Firmen, die bei Glasbruch neue Autoscheiben verkaufen.
Genau, Freunde. Und in eben dieser Richtung habe ich bereits recherchiert.
Du hast... Was? Dann weißt du also schon viel mehr als wir? Und du stellst immer noch Fragen?
Ich habe mich umgehört, Peter. Es gibt nur eine Firma in Rocky Beach, die Ersatzscheiben für alle Autotypen liefert. Die Margin Glass Company.
Wow!
Die Margin Glass Company war eine Gesellschaft mit untadeligem Ruf. Justus und Paul suchten die Glashandlung auf, hatten zu nichts, daher entschloss sie sich zu erkunden. Als sie sicher sein konnten, dass sich niemand sonst darin aufhielt, schlichen sich Peter und Bob in einen der Lagerräume.
Fällt dir eigentlich gar nicht auf, Bob, dass wir beide immer die gefährliche Arbeit übernehmen müssen?
Willst du etwa mit den Leuten aus dem Büro reden? Da hat Justus, glaube ich, das bessere schauspielerische Talent.
Naja, dem stimme ich zu.
Also hat Justus recht, uns hier in der Halle einzusetzen.
Wie immer. Okay, wo fangen wir an?
Hier lagern tausende von Autoscheiben. Aber ein Fahrrad sehe ich nicht.
Hey, aber ich sehe eins. Da im Büro. Mensch, Bob. Das ist sogar ein Rennrad.
Tatsächlich. Ob es das Rad von unserem Automarder ist?
Keine Ahnung. Mal sehen, was hier unter der Plane liegt.
Na, was ist da?
Ja. Also das würde ich als Sturzhelm bezeichnen. Und das ist wohl eine Schutzbrille. Und das? Hey, sieh an, ein Rucksack mit Radio. Kopfhörer, ein gelbes Trikot, eine enge schwarze Elastikhose und Spezialschuhe für einen Rennradler.
Volltreffer. Wir haben den Fall gelöst, Peter. Jetzt brauchen wir nur noch auf denjenigen zu warten, der die Sachen abholt. Und wir haben den Automarder.
Achtung, jemand kommt.
Los, wir verstecken uns hinter dem Stapel dort.
Leise. Er kommt hierher.
Ein junger Mann.
Er geht ins Büro. Mensch, Bob. Er nimmt den Sturzhelm und die anderen Sachen.
Er will damit verschwinden. Er will Beweise beseitigen.
Das müssen wir verhindern. Hey, hallo!
Peter, bist du denn verrückt? Bleib hier!
Finger weg von den Sachen!
Was wollt ihr hier?
Wir wollen dem Automaten auf die Finger klopfen. Sein Werkzeug haben wir schon gefunden. Und damit haben wir alle Beweise, die wir benötigen. Sie sind der Automaten.
Hello!
Peter! Er hat eine Pistole! Peter, nein, nicht!
Ich hab ihn, Bob! Ich hab den Burschen! Lauf, hol Justus!
Lass mich los! Verdammt, lass mich los!
Ich denk gar nicht dran. Glaubst du, ich hab dir deine blöde Pistole weggenommen, damit du jetzt abhauen kannst? Ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Nun lauf doch schon, Bob! Hol die Polizei! Los doch, worauf wartest du?
Innerhalb weniger Minuten war Kommissar Reynolds mit mehreren Polizeiwagen zur Stelle. Polizisten holten den Automarder aus der Lagerhalle. Peter hatte ein großes Lob von Kommissar Reynolds erwartet, doch der ranghöchste Polizeibeamte von Rocky Beach blickte ihn sehr ernst und tadelnd an.
Da hast du Glück gehabt, Peter. Der Automarder hat dich mit einer Luftpistole bedroht, aber du hast ihn trotzdem angegriffen. Eine Luftpistole aber ist kein Kinderspielzeug, sondern eine sehr gefährliche Waffe.
William! William! Was ist denn hier los, mein Junge? Was will die Polizei auf unserem Gelände?
Sie kennen den jungen Mann, Mr. Martin?
Oh, Kommissar Reynolds. Tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Ob ich den jungen Mann kenne? Aber natürlich doch. Das ist mein Sohn William. Aber wieso halten die Polizisten ihn fest? Und wer sind diese Jungen?
Gehört dieses Rennrad Ihrem Sohn? Und der Helm dort? Und die Brille?
Das Fahrrad? Ja. Montags und mittwochs trainiert William beim Radsportverein. Aber seine Ausrüstung bewahrt er zu Hause auf, nicht im Betrieb. Was soll das Zeug hier, William?
Tut mir leid für Sie, Mr. Margin, aber ich habe keine gute Nachricht für Sie.
Kommissar Reynolds erzählte die ganze Geschichte von dem Automarder, der seit Wochen Autoscheiben in der Stadt zertrümmerte.
Autofenster hat er zerschossen? Erst vor 3 Monaten habe ich ihm den Posten eines Verkaufsleiters für Autoglas übertragen. Das hat er sehr gut gemacht. Wir erzielten höhere Umsätze als je zuvor. Oh Gott. Jetzt begreife ich. Die Aufträge kamen zustande, William, weil du die Scheiben zertrümmert hast.
Genau, Sir. William hat die Autoscheiben zerschossen, um den Umsatz ihrer Firma zu erhöhen.
Ich wollte doch nur, dass du mit mir zufrieden bist, Papa.
Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was sie mit dem Adler gemacht haben, William.
Mit dem Adler? Ich weiß nichts von einem Adler.
Bei dem Adler geht es um eine seltene Goldmünze, die einen Wert von $250,000 hat.
Damit habe ich nichts. Überhaupt nichts zu tun. Wirklich nicht.
Ja, und das glaube ich Ihnen sogar, William.
Was sagst du da, Justus? Er hat den Adler nicht gestohlen?
Hör mal, Justus. Weißt du vielleicht etwas, was wir nicht wissen?
Das hoffe ich doch, Kommissar. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ein Trittbrettfahrer hat den Adler gestohlen.
Ein Trittbrettfahrer? Was soll das nun wieder?
Viele Straftäter begehen ihre Untaten immer nach der gleichen Methode. Wenn das bekannt wird, machen sich oft andere Kriminelle diese Tatsache zunutze. Sie verüben ein Verbrechen und gehen dabei nach der gleichen Methode vor wie der Serientäter.
In der Hoffnung, dass dieses Verbrechen dann auch dem Serientäter zugeordnet wird.
Na, ich verstehe. Und solche Täter nennt man dann Trittbrettfahrer?
Genau, Peter. Und mit so einem Typ haben wir es hier zu tun. In diesem Fall wurde ein Autofenster zertrümmert und etwas aus einem Auto gestohlen. Mhm. Der Täter hofft, dass die Polizei William Margin als Täter verdächtigt, nicht aber ihn.
Aha. Ist das eine Vermutung, Justus, oder ist es mehr?
Ich denke, es ist mehr. Der Adlerdieb fühlte sich zunächst sicher. Aber dann erfuhr er, dass wir Detektive uns eingeschaltet haben und er zapfte unsere Telefonleitung an, um uns abzuhören.
Wir wurden abgehört? Bist du sicher?
Ja, absolut sicher. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin. Außerdem habe ich das Telefon überprüft und ein elektronisches Gerät gefunden, das meinen Verdacht bestätigte.
Das ist ein Ding. Abgehört. Aber wozu?
Der Adlerdieb hat William Margin, den Automarder, schon lange über Funk vor der Polizei gewarnt. Erinnert ihr euch? Dort, wo die Polizei lauerte, wurden nie Scheiben zerschlagen.
Ja, das stimmt. Über Kopfhörer wurde ich vor der Polizei gewarnt.
Aber plötzlich war nicht nur die Polizei dem Automarder auf der Spur, sondern auch wir. Der Adlerdieb musste uns abhören, um sicher zu sein, dass der Automarder nicht entlarvt wurde.
Aber Justus, warum sollte der Adlerdieb den Automarder schützen?
Ganz einfach. Solange der Automarder nicht entlarvt wurde, brauchte der Adlerdieb sich nicht vor der Entdeckung zu fürchten.
Ja, das leuchtet ein. Und wer ist der Adlerdieb? Kannst du mir das auch sagen, Justus?
Noch nicht, Kommissar. Aber ich bin sicher, dass wir ihn schon bald überführen können.
Okay. Mr. Margin, es tut mir leid, wir müssen Ihren Sohn ins Präsidium bringen.
William, nun bist du wenigstens kein Dieb. Aber wie konntest du das tun und so viele Scheiben zertrümmern?
Ich wollte den Umsatz in die Höhe treiben. Ich wollte der beste Mann im Verkauf sein. Ist das falsch? Ich wollte, dass du stolz auf mich bist, Papa.
Stolz? William, du wolltest etwas darstellen. Es sollte so aussehen, als wärst du mein bester Verkäufer. Du wolltest wichtig sein, aber nicht etwa etwas Wichtiges leisten. Nun, du wirst den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast.
Am Abend saß Justus allein in der Zentrale. Er lächelte selbstgefällig, als er zum Hörer griff und wählte.
Peter Shaw?
Peter, hier ist Justus. Hole Bob und Paul ab und komme sofort mit ihnen in die Zentrale. Ich weiß jetzt, wer den Doppeladler gestohlen hat.
Was? Du weißt, wer den Doppeladler gestohlen hat? Wirklich?
Ja, ich bin ganz sicher, dass es William Margin nicht war.
Ja, und wer war es, Justus?
Das werde ich euch sagen, wenn ihr hier seid. Ich habe einen unwiderlegbaren Beweis. Er liegt in der Werkstatt. Hä? Wenn ich euch den Dieb genannt habe, werden wir dem Kommissar das Beweismaterial übergeben.
Kannst du mir nicht einen kleinen Tipp geben?
Ich sage nur, unser Trittbrettfahrer hat einen kleinen, aber alles entscheidenden Fehler gemacht. Bis gleich.
Bis gleich.
Justus wartete noch ein paar Minuten, dann verließ er die Zentrale und ging in die Werkstatt hinüber. Dort versteckte er sich. Nach wenigen Minuten schon vernahm er Geräusche, die ihm verrieten, dass sich ihm jemand näherte. Eine dunkle, maskierte Gestalt erschien in der Tür.
Sarah Temple, wenn ich mich nicht irre.
Justus Jonas!
Ich hätte es mir wirklich von Anfang an denken müssen. Sie kennen sich in Elektronik, in Radio- und Fernsehtechnik aus. Sie haben CB-Funk im Auto.
Ja, und?
Sie waren es, der den Automarder immer wieder gewarnt hat, weil sie den Doppeladler gestohlen haben. Und Sie haben auch unser Telefon angezapft, um über unsere Aktivitäten informiert zu sein. Deshalb habe ich auch meine Freunde angerufen. Ich wollte, dass Sie das Gespräch abhören und mir dann hier in die Falle gehen.
Na gut, ich habe dich belauscht. Gib mir den Beweis.
Sie haben Ihren Onkel an dem Abend gefahren, als die Münze verschwand. Sie haben gesehen, dass er die Münze im Auto vergessen hatte. Und als er im Haus war, haben Sie kurz entschlossen die Scheibe zertrümmert und die Münze aus Ihrem eigenen Auto genommen. Es sollte so aussehen, als sei Ihr Onkel das Opfer des Automarders.
Ich war im Recht. Ich brauche das Geld. Nie gibt mir mein Onkel Geld. Er ist unerträglich geizig. Gib mir den Beweis und ich teile mit dir, sobald ich die Münze verkauft habe. $50,000 für dich.
Tja, wenn Sie nicht gleich am Anfang einen Fehler gemacht hätten, wären Sie vielleicht ungeschoren davongekommen.
Du kannst reich werden. Du kannst dir alle Wünsche erfüllen.
Nein, Miss Temple. Nicht alles kann man kaufen.
Gib mir den Beweis.
Den gibt es nicht. Dies hier ist eine Falle. Ich war sicher, dass Sie oder Ihr Bruder Willard oder Sie beide zusammen den Adler gestohlen haben. Sie haben mir beide so getan, als wollt Ihr Onkel uns als Detektive einschalten. Aber das geschah nur, damit Sie, Miss Temple, für einige Zeit ungestört an unserem Telefon herumwerkeln konnten. Nun gut, um zu wissen, wer es war, musste ich wissen, wer unser Telefon abhört.
Was hat dich darauf gebracht, dass ihr abgehört werdet?
Alle Informationen, die wir durch das Telefon erhielten oder weitergaben, führten dazu, dass der Automater sofort gewarnt wurde.
Es gibt also keinen Beweis?
Vorläufig nicht.
Dann werde ich...
Sie werden gar nichts, Miss Temple. Lassen Sie die Eisenstange fallen. Sie sind verhaftet. Wir haben alles mitgehört.
Ein Glück. Sie sind da, Herr Kommissar. Oh, ich dachte schon, sie zieht mir die Eisenstange über den Schädel.
Oh nein, Justus Jonas, das konnten wir auf keinen Fall zulassen. Dabei wäre womöglich dein Gehirn beschädigt worden.
Ich gestehe, Hauptkommissar Reynolds, das war auch meine Befürchtung. Durchsuchen Sie Miss Temple. Ich bin sicher, dass sie die Goldmünze noch hat.
Das glaube ich allerdings auch. So eine wertvolle Münze lässt sich nicht so ohne weiteres verkaufen.
Bravo, Justus. Ich wusste doch, dass du den Fall lösen würdest.
Danke, Peter, danke. Eines muss ich jedoch zugeben. Ich hätte viel früher auf die Lösung kommen müssen.
Ach, tatsächlich, du kriminalistisches Genie.
Ja, Sir. Denn ich habe übersehen, dass Miss Temple das Autofenster auf der falschen Seite zerschlagen hat.
Was?
Auf der falschen Seite? Wie kommst du darauf?
Ja, der Automater fuhr mit dem Fahrrad an den Autos vorbei. Er zerschoss die Scheiben auf der Fahrerseite der Autos. Miss Temple aber zertrümmerte die Scheibe auf der Beifahrerseite. Und dadurch hat sie sich letztendlich verraten. Denn in der ganzen langen Serie der zertrümmerten Scheiben gab es nur eine einzige Scheibe, die auf der Beifahrerseite zu Bruch ging. Alles klar, Kollegen?
Alles klar.
Du hast es mal wieder geschafft.
Das ist ein Schlag. Nicht zu fassen, der Junge.